Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Letzte halbe Stunde der Sendung der Vormittag hier im Deutschlandfunk. Ins Studio gekommen ist Stefan Römermann mit Neuestem aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.
Ja, und bei uns geht's heute unter anderem um eine Entscheidung über Patente auf Pflanzen und Tiere. Die sind zukünftig in Europa wohl weitgehend verboten. Wir berichten über Ideen für eine bessere Welt nach dem Ende der Corona-Pandemie in Frankreich. Und es geht um eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Und im Verbrauchertipp, da sprechen wir heute über gebrauchte Windows-Lizenzen und die Tücken dabei. Tja, ein Patent, das ist eigentlich ein gewerbliches Schutzrecht auf Erfindungen. Und zwar, so heißt es im deutschen Patentgesetz, für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Schön, dass das alles so schön definiert ist. Klingt ganz klar, aber was ist eigentlich mit speziell gezüchteten Nutzpflanzen zum Beispiel? Sind das auch Erfindungen und darf es darauf Patente geben? Darüber wurde lange gestritten. Jetzt hat die große Beschwerdekammer am Europäischen Patentamt in München dazu eine Entscheidung getroffen. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Watzke in München. Herr Watzke, um was ging es denn ganz konkret in diesem Fall?
Es ging um eine genetisch veränderte Paprikapflanze, die der Schweizer Agrarkonzern Syngenta patentieren lassen wollte. Die Frage war lange anhängig und im April 2019 hat dann der Präsident des Europäischen Patentamtes, Antonio Campinos, der großen Beschwerdekammer der Behörde die Grundsatzfrage vorgelegt. Nämlich, können Patente auf Pflanzen und Tiere aus konventioneller Züchtung in Europa vollständig verboten werden? Und die Antwort der Kammer ist ja. Pflanzen und Tiere aus, Zitat, im wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren seien nicht patentierbar. Die große Frage ist, was ist ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren? Die Unterschiede zwischen technischen Erfindungen und den Methoden der konventionellen Züchtung sind nicht immer ganz klar definiert. Saatgutkonzerne wie der Chemieriese Bayer können möglicherweise auch in Zukunft zufällige Mutationen dazu nutzen, um Pflanzen und Tiere als technische Erfindungen zu beanspruchen, weil das Patentrecht immer noch sehr schwammig definiert ist. Christoph Thehn, der Gründer der Organisation Keine Patente auf Saatgut, bezeichnet die aktuelle Entscheidung deshalb als Etappensieg, aber er glaubt, es brauche jetzt noch die Politik, vor allem die 38 Mitgliedstaaten des Europäischen Patentamtes, das sind die EU-Staaten, die Schweiz, die Türkei, noch einige weitere, die müssten jetzt das Urteil politisch und rechtlich klarstellen und implementieren, fordert Christoph Thehn.
Die haben sich in der Vergangenheit bereits auf ähnliche Bestimmungen geeinigt und wir hoffen, dass die Justizministerin jetzt hier vorangeht und die weiteren Prozesse eben auch vorantreibt.
Damit meint Christoph Thehn Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD. Ich habe heute Morgen auch das Europäische Patentamt, das ja hier in München sitzt, um eine Stellungnahme gebeten. Es sei noch zu früh, hat mir ein Pressesprecher vor wenigen Minuten gesagt, aber er hat auf eine englische Pressemitteilung verwiesen, die auf der Homepage des EPA zu finden ist. Da steht im Wesentlichen, das Amt werde sich an die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer halten und Präsident Antonio Campinos wird mit den Worten zitiert, er begrüße das Urteil, weil es endlich Klarheit schaffe.
Ist das denn jetzt tatsächlich auch eine endgültige Entscheidung oder könnten da jetzt zum Beispiel auch Saatguthersteller noch weiter gegen vorgehen?
Nein, die große Beschwerdekammer ist für das Europäische Patentamt das, was der Europäische Gerichtshof für die EU-Staaten ist, nämlich letzte Instanz. Gerichtlich ist das jetzt zu Ende entschieden, aber natürlich können und werden Agrarkonzerne wie Bayer oder das erwähnte Syngenta versuchen, Schlupflöcher bei der Patentierung von Pflanzen und Saatgut zu finden. Legale Schlupflöcher, die es möglicherweise noch gibt, weil das Recht eben noch immer schwammig definiert ist. Aber ich glaube, jubeln wird man in den Konzernen über das Urteil der großen Beschwerdekammer nicht. Für kleine Züchter und mittelständische Betriebe und Bauern ist es dagegen ein Etappensieg, findet Christoph Thehn von der Organisation Keine Patente auf Saatgut.
Aber auch für die Verbraucher, weil über das Patentrecht auch eine erhebliche Kontrolle werden kann über die Grundlagen der Ernährung. Und letztendlich sind natürlich auch die Verbraucher darauf angewiesen, dass hier eine ausreichende Vielfalt besteht in der Pflanzenzucht und dass auch in Zukunft ein entsprechendes Angebot gemacht wird und dass sie auch die Auswahl haben. Und das kann nur sein, wenn es da keine Patente und keine Patentmonopole gibt.
Könnte sich beispielsweise auch auf die Preise auswirken, in die eine oder die andere Richtung. Christoph Thehn, den wir hier gerade gehört haben, der Gründer dieser Organisation No Patents on Seeds, hat oft demonstriert vor dem Europäischen Patentamt in München für diese Entscheidung. Und er sagt, er glaubt schon, dass diese Proteste auch eine Rolle gespielt haben und ist sehr glücklich mit der Entscheidung.
Sie haben jetzt explizit ja über Patente auf herkömmliche Pflanzentiere aus herkömmlicher Züchtung gesprochen. Wie ist denn die Situation bei gentechnisch veränderten Tieren und Pflanzen?
Das steht auf einem anderen Blatt. Also bei Pflanzen wird, bei gentechnisch veränderten Pflanzen wird derzeit rauf und runter patentiert. Das ist möglich. Dafür ist die Rechtsgrundlage auch klar. Es gibt ja mittlerweile gentechnische Instrumente wie etwa so eine Genschere. CRISPR-Cas ist da das Stichwort. Da ist einfach jede Menge möglich. Bei Tieren ist es schwieriger, da ist die Rechtsgrundlage nicht so ganz eindeutig und ich habe gehört, dass demnächst ein Urteil auch der Großen Beschwerdekammer zu einer Frage eines gentechnisch veränderten Tieres entschieden und das Urteil dann auch veröffentlicht werden soll. Bisher gibt es diese Veröffentlichung nicht. Bei Tieren geht es dann beispielsweise um die Krebsmaus, da geht es um Tiere, die gezüchtet werden, um andere Körperteile zu erzeugen und das ist noch offen. Da wird es möglicherweise eine Entscheidung geben. Die heutige Entscheidung bezieht sich eben nur auf herkömmliche Züchtung und da ist jetzt etwas mehr Klarheit, aber noch längst nicht vollständige Klarheit erzielt worden.
Einordnung waren das von meinem Kollegen Michael Watzke. Vielen Dank nach München. Auch wenn die Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in vielen Ländern langsam wieder gelockert werden, mit Einschränkungen im Alltag werden wir in Europa wohl noch eine ganze Weile leben müssen. Doch wie soll eigentlich die Welt nach dem Ende der Krise aussehen? Damit hat sich eine Initiative von Abgeordneten des französischen Parlaments auseinandergesetzt. Auf einer Webplattform mit dem schönen Titel Le Jour d'après, ich glaube, so spricht man es aus, der Tag danach, konnten sich Bürger seit Anfang April einbringen und Ideen aussprechen, wie diese Welt nach Corona aussehen könnte. Jetzt wurden die Ergebnisse der Initiative veröffentlicht. Susanne Krause berichtet aus Paris.
Mit ihrer Online-Initiative haben die 66 Abgeordneten den Bürgern ein offenes Parlament geboten, wie sie es nennen, das Credo. Wir wollen, dass der Tag danach anders ist als die Welt zuvor. Gerechter, solidarischer, respektvoller der Umwelt gegenüber, demokratischer. Die Initiative fand immenses Echo, sagte Organisator Mathieu Orphelin in einem YouTube-Video. Es gingen weit über 8000 Vorschläge ein, 26.000 Bürger waren beteiligt. Wegen der Ausgangssperre hatten die Leute viel Zeit, darüber nachzudenken, was wir morgen gemeinsam unternehmen könnten. Zur Debatte standen 4 Themenblöcke. Gesundheit, mehr Genügsamkeit, Solidarität und Souveränität. An oberster Stelle des Forderungskatalogs beim Block Genügsamkeit. Mehr Ermunterung zur Telearbeit, um den vom Straßenverkehr bedingten CO2-Ausstoß zu senken, erklärte die Abgeordnete Paula Forsena im Privatradio RMC. Während der Ausgangssperre haben wir entdeckt, dass Telearbeit machbar ist. Das muss ausgeweitet werden, überall dort, wo dies möglich ist. Natürlich muss man die Rechte der Arbeitnehmer bewahren und das Thema betrifft nur gewisse Branchen. Aber wären mehr Leute auf Telearbeit, hätte das sehr positive Auswirkungen auf die Umwelt. Auf Platz 2 der Liste den Fahrradverkehr massiv fördern. Damit hinkt die Initiative fast ein bisschen hinterher. Die Regierung in Paris hat Ende April im Rahmen der Covid-19-Krise ein Programm mit 20 Millionen Euro aufgelegt, um die Reparatur gebrauchter Drahtesel zu bezuschussen und mehr Parkplätze einzurichten. Vielerorts werden Straßen für den Autoverkehr gesperrt. In Paris sind dies übergangsweise die wichtigsten Boulevards. Für den Tag danach fordern die Plattformteilnehmer aber noch mehr. Eine Steuer auf überflüssige Plastikverpackungen, Pflichtunterricht in Umweltkunde von der Kita bis zur Hochschule, mehr vegetarische Speisen in den Kantinen oder auch ein anderes Agrarmodell, das auf nachhaltige Anbaumethoden und kurze Lieferwege setzt. Ein Thema, das derzeit auch andernorts in Frankreich immer wieder anklingt, zum Beispiel beim Bürgerkonvent für das Klima, den Staatspräsident Emmanuel Macron im letzten September einrichten ließ. Die dort einberufenen 150 Bürger haben konkrete Vorschläge erarbeitet, um die Politik in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende voranzutreiben, so Konventsmitglied Amandine Roggemann. Kurze Lieferwege sind in unserem Konvent ein Dauerbrennerthema, denn damit lassen sich umweltfreundliche Anbaumethoden fördern und CO2-Emissionen beim Transport drastisch senken. Lange Zeit hatten wir den Eindruck, dass es vielerorts noch am Bewusstsein betreffs der Vorzüge des Systems fehlt. Nun aber, wegen der Ausgangssperre, wurde jedermann im Alltagsleben notgedrungen klar, wie wichtig eine lokale Versorgung doch ist.
Ça rentre directement dans le quotidien des gens, par nécessité.
Die 30 besten Vorschläge der Plattform Der Tag danach sollen auch im Parlament diskutiert werden, verspricht Mathieu Orphelin im Namen aller 66 Abgeordneten.
Voilà, il faut que les politiques assument qu'ils ont été transformés comme tous les
Die Politiker müssen eingestehen, dass sie von der Covid-19-Krise ebenso verändert wurden wie jeder andere Franzose. Und sie haben nun politisch viel neu auszutüfteln, was die Solidarität anbelangt, das Miteinanderleben, die Souveränität, ob im Bereich Ernährung oder Wirtschaft, die Energiewende und so weiter. Wir zählen auf die Bürger, dass sie die Politiker unter Druck setzen. Positiv, wohlwollend, total.
Positive, bienveillante, total sur les politiques.
Französische Bürger denken über eine veränderte Welt nach dem Ende der Corona-Pandemie nach. Das war ein Beitrag von Susanne Krause. Die Corona-Pandemie hat viele Themen ein wenig aus den Schlagzeilen verdrängt. Unter anderem auch die Energiewende. Dabei müssen dafür möglichst bald wichtige Weichen gestellt werden. Gestern Abend hat der Bundestag nun in diesem Zusammenhang eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, beschlossen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Georg Ehring. Herr Ehring, was soll sich denn da jetzt konkret ändern?
Es sind keine großen und spektakulären Änderungen. Vor allem geht es um die Streichung eines Privilegs der Bürgerenergien, also von Bürgerinitiativen, die Windräder und Solaranlagen in größerem Stil aufstellen sollen. Wind- und Solarkraftwerke werden durch Ausschreibungen heute errichtet und nicht mehr dadurch, dass man sie einfach baut. Das war eine vergangene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Und daran sind sowohl Energiekonzerne als auch Bürgerinitiativen beteiligt. Und letztere, die Bürgerinitiativen, hatten bisher erleichterte Voraussetzungen. Das heißt, sie konnten mitbieten bei solchen Ausschreibungen, ohne alle Genehmigungen vorliegen zu haben. Vor allem die emissionsschutzrechtliche Genehmigung musste noch nicht vorliegen. Das war eine Erleichterung, aber die hatte eine Nebenwirkung. Die führte nämlich dazu, dass das Planungsrecht dann so wackelig war, dass Anlagen daran scheiterten. Das heißt zum Beispiel, die Bürgergesellschaft kriegt den Zuschlag und kann dann das Windrad oder die Windräder gar nicht aufstellen. Deshalb wurden weniger Windräder gebaut, als ausgeschrieben waren. Und dieses Privileg, das dann sozusagen nach hinten losging, das wird jetzt gestrichen. Das ist der Kern dieser Änderung. Es gibt noch eine zweite Änderung im Gesetz. Längere Fristen für Nachweise wegen der Corona-Epidemie werden vorgesehen. Das heißt, man kann sich länger Zeit nehmen, um eine Anlage fertigzustellen, um die Unterlagen einzureichen. Durch Corona verzögern sich Bauprojekte und die sollen ja trotzdem fertiggestellt werden. Auch bei der Öffentlichkeit Beteiligung ändert sich etwas. Digitale Verfahren werden ermöglicht. Man kann also auch online die Bürgerbeteiligung machen beim Bau eines Windparks, beim Bau eines großen Solarparks. Auch das passend in Zeiten von Corona.
Mhm. Wichtig für den Ausbau der Wind- und Solarenergie sind ja aber noch weitere Fragen. Zum Beispiel auch der Abstand von Windanlagen zu Wohngebieten und die zukünftige Förderung der Solarenergie. Steht dazu nichts in der Novelle?
Nein, da sind sich die beiden Regierungsparteien noch nicht einig. Kommen wir zum Solardeckel, also bei 52 Gigawatt, das ist auch eine vergangene Regelung des Erneuerbaren Energiengesetzes, sollte die Solarförderung auslaufen, weil man sagte, dann können sich Solaranlagen auch künftig selber tragen, dann müssen die Preise so weit gesunken sein. Aber jetzt will man die Solaranlagen weiter fördern, weil das mit dem Automatismus doch nicht läuft. Und diese 52 Gigawatt, das ist bald erreicht. Das heißt, wenn nicht in wenigen Wochen dieser Deckel, der Solardeckel, beseitigt wird, dann kommt der Zubau praktisch zum Erliegen. Darauf hat man sich in der Koalition im Grundsatz geeinigt, aber die CDU-CSU verbindet das mit einer Änderung bei der Windkraft. Bei der Windkraft gibt es ja die Abstandsregel, 1000 Meter Abstand zur nächsten Siedlung, und da hakt es derzeit, und etwa an der Frage, was ist eine Siedlung, sind das schon 5 Häuser oder muss das ein größeres Dorf sein? Da gibt es diverse Lösungsvorschläge. Ist das Ländersache? Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat da auch einen Lösungsvorschlag gemacht, und da werden wir bald weitersehen.
Der Bundestag hat eine kleine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beschlossen. Einordnungen von Georg Ehring. Vielen Dank. Tja, neben der Solar- und Windenergie, über die wir gerade gesprochen haben, zählt natürlich auch die Wasserkraft zu den erneuerbaren Energien. Die wird erzeugt mit modernen Turbinen, doch die Wehre, Dämme und Schwellen, die dafür in die Flüsse eingebaut werden, behindern den natürlichen Lauf dieser Flüsse und das stört Wanderfische wie beispielsweise den Lachs, den Stör oder den Aal bei der Vermehrung. Um die Situation zu erfassen und auch zu verbessern, erstellt das EU-finanzierte Wissenschaftsprojekt AMBER zurzeit einen sogenannten Dammatlas, der mehr als 415.000 Querbauwerke alleine in Europa auflistet. Und dabei helfen auch mitforschende Bürger. Rebecca Hillauer berichtet.
Es ist heute kaum noch vorstellbar. In der Donau schwammen einst riesige Mengen von Donauheringen, im Rhein Aale und Störe. Inzwischen verhindern unzählige Querbauwerke, Wehre, Dämme und Schwellen, dass die Wanderfische ihre Laichgebiete erreichen. Viele einheimische Fischarten seien deshalb fast ausgerottet, sagt Karl-Matthias Wanzen, Professor für Gewässermanagement, der den EU-geförderten Dammatlas unterstützt. So werde gerade an der Hessischen Lahn um die Erneuerung der Stauwehre gestritten.
Die Lahn gehört ja weiterhin zu den schiffbaren Flüssen, auch wenn hier nur minimaler Schiffstransport stattfindet. Und hier gibt es sehr starke Initiativen seitens der Naturschutzverbände, die Lahn wieder durchgängig zu machen, mit dem Bild, dass man in Zukunft eben auch wieder den Lachs in der Lahn fischen könne, dass das auch sehr attraktiv für Tourismus sein könne.
Wanzen lehrt an der französischen Universität Tours. Frankreich mache vieles besser. Dort gibt es heute noch Restvorkommen des atlantischen Lachses. Am Allier, einem Zufluss der Loire, begann 2019 ein ambitioniertes Projekt. Der Poutesse-Staudamm wird von rund 20 Metern auf knapp ein Viertel verkleinert. Zudem werden Wehre angebracht, die von unten angehoben werden können. Durch den Spalt zwischen Flusssohle und Wehr können dann die Fische ins Meer und wieder zurück zu ihren Geburtsorten wandern. Und das Staubecken wird in seiner Länge von 4 Kilometern auf 400 Meter verkürzt. So sollen die Jungfische schnell ihren Weg in den Fluss finden, bevor sie ihre Fettreserven aufbrauchen. In Fließgewässern orientieren die Tiere sich an der Strömung. Doch ein Stausee ist ein stilles Gewässer. Die Fische verirren sich, das belegen elektronische Markierungen von Jungfischen.
Und wir wissen heute, dass die Fische manchmal bis zu 12 Wochen Zeit verloren haben zur Abwanderung. Mit anderen Worten, das Zeitfenster, in welchem sie runter zum Meer müssen, wurde immer kleiner, dass das ein wichtiger Faktor war im Verlust von Jungfischen. Währenddem heute es nur noch Maximum einen Tag braucht, bis sie abwandern können.
Roberto Epple leitet das Europäische Flussnetzwerk. Die Umweltorganisation kämpft dafür, dass Gewässer wieder frei fließen und die Natur zurückkehren kann. Die Verkleinerung der Dammanlage am Allier ist für Epple ein guter Kompromiss. Während der Hauptwanderzeit der Fische wird das Wasserkraftwerk die Stromerzeugung einstellen.
Während diesen 3 bis 4 Monaten ist da einfach überhaupt kein Hindernis da. Da können die Fische völlig frei durchschwimmen. Die 8 oder anderen 9 Monate, wo kein Fischzug oder kein großer Fischzug stattfindet, kann man Strom produzieren. Die Menge ist 80%. Wir verlieren nur 20% letztlich.
2021 soll der Betrieb losgehen. Parallel wird auch an der Selune in der Normandie eine Dammanlage zurückgebaut. 2 Staumauern verschwinden gänzlich. Es ist das bislang größte Projekt dieser Art in Europa. Dass das deutsche Bundesverkehrsministerium für 60 Millionen Euro 6 alte Stauwehre an der Lahn ersetzen will, hält der Gewässerökologe Karl-Matthias Wanzen für wenig zielführend.
Im Fall von dem Poutesse-Staudamm ist es so, dass also für eine geringe Reduktion der Stromerträge haben wir einen großen Gewinn für die Durchgängigkeit des Flusses erreicht. Auf der anderen Seite, wenn jetzt solche Stauwehre erneuert werden, selbst wenn man da solche Fischtreppen einbaut, hat das nur eine minimale Auswirkung auf die Verbesserung der gesamten Ökosystemstruktur.
Karl-Matthias Wanzen wirbt dafür, wieder das gesamte Einzugsgebiet eines Flusses als Einheit zu betrachten, von der Quelle bis zur Mündung. Ökologisch und für Fische wichtige Flussgebiete müssten aus der Intensivnutzung ganz herausgenommen, von Staustufen befreit und renaturiert werden. Bisher sei das politisch aber schwer durchsetzbar, so der Gewässerökologe.
weil je größer der Fluss ist, desto mehr verschiedene Administrationen, politische Regionen, Entscheidungsträger hängen dran. Wir müssen einfach viel mehr, wie es auch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verlangt, zu einem Einzugsgebietsmanagement kommen, bei dem das Flusssystem die Grundlage der politischen Entscheidungen darstellt. Und da sind wir noch weit davon entfernt.
Rebecca Hillauer war das über Hindernisse für Wanderfische. Zum letzten Beitrag in dieser Sendung. Wer einen PC benutzt, der braucht ein aktuelles Betriebssystem. Eigentlich ganz klar. Und wer noch Windows 7 benutzt, sollte sich deshalb so bald wie möglich um eine neue Version kümmern. Immer wieder werden im Internet auch gebrauchte Windows-Lizenzen angeboten. Was dabei zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Wer eine Version von Windows im Internet kaufen will, steht schnell vor einer Vielzahl von Angeboten mit einem unverständlichen Preisspektrum und unterschiedlichen Zugangswegen. Mal soll sich der Nutzer nach dem Kauf die Version direkt aus dem Internet herunterladen, mal werden Zahlen- und Buchstabencodes als Schlüssel zum Downloaden verschickt, mal gibt es eine CD. Für den Käufer bleibt zudem ungewiss, ob er tatsächlich ein dauerhaftes Nutzungsrecht für das Produkt erworben hat. Axel Faldig ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Wenn man sich anguckt, dass es Angebote unter 10 Euro gibt, während Microsoft 250 für das gleiche Produkt aufruft, dann kann man sich schon vorstellen, dass da wohl irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Was da letztlich sich hinter verbirgt, ob das eventuell irgendwie eine rechtlich unsaubere Mehrfachnutzung ist oder ob da sonst irgendwas verhökert wird, das weiß man immer nicht. Im Zweifelsfall ist dann besser Finger weg.
Der Verbraucher macht sich bei einem Kauf nicht strafbar, sagt Rechtsanwalt Arndt Kempkens.
Das kann zwar durchaus sein, dass das gegen die Lizenzverträge verstößt, aber im privaten Bereich darf man das also ohne weiteres nutzen. Die Frage ist nur, wie lange man das nutzen kann, denn oftmals laufen diese Lizenzen ab oder müssen erneuert werden und dann ist es natürlich problematisch, wenn man die ja so auf dem ja etwas Graumarkt gekauft hat, dann hat man natürlich auch keine Möglichkeiten, dahinter Ansprüche zu stellen.
Angebote finden sich quer durch das Internet, zum Beispiel bei eBay oder auf dem Amazon Marketplace. Die Produkte werden nicht direkt von Amazon selber angeboten, sondern von Händlern, die hier Software weiterverkaufen. Sind sie seriös, liefern sie das Betriebssystem mit einer echten Lizenz. Dazu gehören ein Installationsschlüssel, die entsprechenden Dateien und die Möglichkeit, das Programm bei Microsoft zu aktivieren. Aber Vorsicht, wenn ausschließlich der Schlüssel geliefert wird, ohne Lizenz. Ein Nutzungsrecht ist dann in der Regel nicht dabei. Axel Faldig.
Windows lässt sich damit installieren und häufig auch aktivieren, zumindest anfangs. Manchmal klappt es dann nach ein paar Monaten nicht mehr oder Windows sagt nach ein paar Monaten, Überraschung, du bist jetzt noch nicht mehr aktiviert. Oder wenn das nächste Upgrade auf eine neue Windows-Version ansteht, kommen dann die Probleme. Da weiß man immer nicht so genau, wann die Probleme kommen. Manchmal klappt es auch von vornherein nicht. Aber letztlich ist ein Key erstmal nur ein Schlüssel und sagt genau nichts über eine Lizenz aus.
Eine Alternative ist der Kauf gebrauchter Software. Wenn von einem Verwandten, der seinen alten Rechner nicht mehr braucht, die Windows-Lizenz übernommen wird, dann ist das legal. Software darf gebraucht, gekauft und verkauft werden. Wer eine unbefristete Lizenz besitzt, muss bei einem Verkauf den Hersteller nicht informieren. Arndt Kempkens warnt vor Dumpingangeboten.
Je günstiger das Angebot aussieht und desto verlockender, desto skeptischer sollte man auch sein. Denn oftmals hinter solchen totalen Billigangeboten verbergen sich komische Geschäfte und ich bekomme hinterher eigentlich gar nichts. Deshalb sollte ich sehr skeptisch sein.
Mit den neuesten Informationen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher endet die Sendung der Vormittag. Nach den Nachrichten folgt der Mittag, ein Thema, der Bundestag debattiert über die Grundrente. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.